NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr zur vierten Folge der Podcast-Serie von NAPCHECK wieder dabei seid. Heute sprechen wir über, was ist wirklich drin im Tierfutter, Deklaration richtig lesen und lesen. Oh. Geht schon gut los, richtig lesen.
Und sprechen muss man auch können.
Sprechen muss man auch können. Ich habe wieder Manuela Bauer an meiner Seite, as usual. Und wir sind im ersten Teil etwas eskaliert. Oder auch ihr, ich weiß es nicht. Wir haben so viele Fragen gekriegt.
Nein, das liegt an deiner Eloquenz.
Ja, ja. Okay, jedenfalls haben wir beschlossen, dass wir es auf zwei Teile aufteilen, weil es einfach sehr, sehr umfangreich war.
Das ist viel Stoff, ja.
Und heute sprechen wir also weiter über das, was wir noch nicht besprochen haben im ersten Teil. Jetzt bin ich mal gespannt, was du noch an Fragen übrig hast.
Ach, übrig? Wir haben mehr als genug. wir gehen jetzt nämlich mit der offenen Deklaration. Wir hatten im ersten Teil die geschlossene Deklaration. Das ist so ein bisschen so ein Rätselraten.
Ja, und vielleicht jetzt, soll ich das nochmal ganz kurz in einem Satz sagen?
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, eine
genau, also die Zusammensetzung gehört ja zu den Pflichtangaben auf jedem Produkt. Dahinter verbirgt sich die Zutatenliste, die ich in absteigender Reihenfolge der Prozentanteile angebe. Also das, was vorne steht, ist besonders viel drin und das, was wenig drin ist, steht dann ganz hinten. Und der Hersteller hat zwei Möglichkeiten, wie er das deklarieren möchte. Entweder geschlossen in sogenannten Kategorien. Da steht dann beispielsweise Getreide, Punkt. Ja, und das können dann Mais oder Weizen oder whatever sein. Da steht dann Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Punkt. Und das sind dann, was weiß ich, Fleisch, Leber, Lunge, Milz und was es alles so gibt. Genau, und da sind wir jetzt auch schon beim Übergang, nämlich die Einzeldeklaration oder auch die offene Deklaration, wo dann tatsächlich jede Zutat angegeben wird, die drin ist, mit den gleichen Vorgaben, absteigende Reihenfolge.
Was für Vorteile habe ich denn da als Verbraucher?
Genau, und die für die Verbraucher verständlicher sind. Ja, also ich sehe dann in aller Regel gleich, was ist drin und kann bei den meisten Sachen auch was damit anfangen. Also ich weiß jetzt nicht, ob jeder weiß, wofür Rübenschnitzel gedacht sind und was Zellulose ist. Ja, du schüttelst den Kopf. Also, aber wenn da jetzt steht Leber, was weiß ich, Hühnerhälse, Karotten und sowas, Petersilie, Kräuter von mir aus, dann weißt du jetzt nix du. Frau Bauer nickt, damit kann sie etwas anfangen, genau. Das heißt, es ist halt für die Verbraucher, ich meine, das kam vor einigen Jahren auf, schon länger her, dass einfach der Wunsch auch nach mehr Transparenz da war. Und wir machen uns ja sehr, sehr viele Gedanken, nicht nur über unsere eigenen Lebensmittel, sondern damit beziehungsweise automatisch dann auch, was geben wir eigentlich unseren lieben Haustieren? Und insofern kam dann oder ist auch, ich kann das nachvollziehen, bei vielen der Wunsch, dass sie gerne wissen möchten, was da jetzt genau drin ist. Auch wenn vielleicht manche Zutaten erklärungsbedürftig sind, aber genau.
Du weißt, so. Ich denke so ein bisschen in Schwarz-Weiß. Ist denn jetzt die geschlossene Deklaration, ist die so ein bisschen, ja, hat die so ein bisschen so einen Bäh-Faktor?
Ja, hat sie. Weil ich, also zumal, also nicht bei mir, wohlgemerkt, aber so bei einigen Tierhaltern doch, was ich so mitkriege, weil das hat halt sehr viel Spielraum zur Interpretation. Und faszinierenderweise, man möge mir dieses psychologische Phänomen bitte erklären, scheinen ja viele Leute unheimlich schnell das Schlimmste glauben zu wollen. Also so das Horrorszenario schlechthin, das machen die. Also ohne auch drüber nachzudenken, ob etwas sinnhaftig wäre. Ja?
Was meinst du damit konkret?
Naja, wissen wir, ich will jetzt nicht sagen bei der Oma, aber dass du halt, manche sagen halt, ja, da ist dann irgendwie, genau, also hier, was war das? Gummireifen, habe ich mal gehört. Gummireifen wären im Futter drin, um den Proteinanteil künstlich zu erhöhen und all sowas. Nur, weißt du, wenn du jetzt, also erstmal, warum sollte ich als Hersteller sowas machen? Also was will ich damit erreichen?
Füllmaterial, um Geld zu sparen, sage ich jetzt mal.
Ja gut, aber spare ich mir das, weil das Futter kaufst du genau einmal, wenn du nicht vorher erwischt wirst. Und dann nie wieder, weil was glaubst du, was passiert, wenn ein Hund ein Gummireifen ist? Das kann der ja gar nicht verdauen, der setzt dir riesige Kotmengen ab, ja, und das ist ja nun mal auch eins unserer Auswahlkriterien bei der Futterbeurteilung, wie ist der Kot von meinem Tier, wie viel setzt der überhaupt ab?
Also ich hatte mal einen Kauartikel gekauft für den Hund.
Hast du gelüftet dann?
Da war Gummireifen drin. Hundertprozentig.
Das glaube ich nicht.
Das war die dreifache Menge, die er sonst hatte.
Und du hast wahrscheinlich gelüftet.
Nee, ich lasse ihn grundsätzlich draußen Kaka machen.
Ach so. Naja, oh Gott. Oh. Nein, ich wollte auf die Blähungen hinaus, ja, liebe Frau Bauer. Ich glaube nicht, dass du deine. Okay, lassen wir das. Haben wir eine Frage?
Was ja, bestimmt. Moment, Frage.
Also zum Bähfaktor vielleicht. Mhm. Es gibt tatsächlich, findet man auch im Internet, so Do-it-yourself-Bewertungskriterien für Futtermittel. Es gibt ja dieses unabhängige Stiftung Warentestverfahren, was ja auch heiß und emotional und überhaupt diskutiert wird zuweilen. Aber darüber hinaus
unabhängig sind die.
Ja, sind sie. Okay. Darüber gibt es ja auch so eigene, was ich jetzt gut finde. Und da ist zum Beispiel, habe ich schon mal gelesen, das war, glaube ich, bei Katzenfutter, wenn ein Hersteller nicht offen deklariert, hat der schon mal von vornherein irgendwie 10 oder 20 Punkte verloren. Obwohl er, und das möchte ich jetzt schon klar sagen, nichts falsch macht. Ja? Und das ist so ein bisschen ungerecht. Oder
unfair.
Na, ich find's wirklich ungerecht, weil weil wir haben ja im ersten Teil besprochen, was die Vorteile sind. Ja? Also hört euch das an, wenn ihr es noch nicht gehört habt, die Vorteile von einer geschlossenen Deklaration. Und nur weil das einer macht, aus Gründen, die er sicherlich haben wird, dann gleich zu sagen, deswegen ist dein Futter schrottig, schlecht, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so richtig fair, muss ich sagen. Aber gut.
Julia, die Jean-Darc, der Futtermittelhersteller.
Es gibt so viel, was du da findest, in jeder Richtung, ja. Und es gibt auch Firmen, die irgendwie quasi, gerade dass es noch Goldstaub enthielte, ja. Und aber dann relevante Sachen nicht enthalten sind wie Zusatzstoffe. Haben wir darüber noch nicht ausführlich gesprochen?
Nein,
das kommt
aber
noch kommt auf die
noch.
Agenda.
Das kommt noch.
Okay,
die gut. Die Zusatzstoffe, dann. Weil ich bin jetzt erstmal bei den analytischen Bestandteilen wie der geliebten Roasche. Julia, was
nicht
ist?
Nicht die Oma.
Das ist nicht die Oma. Erklär mir oder uns, was ist die Roasche?
Richtig.
Und was ist das Rohprotein und was ist das Rohfett und überhaupt
und
ist
überhaupt
roh?
Analytisch, was soll das eigentlich?
Genau.
Ne? Ja, genau, weil man denkt ja immer, roh ist es halt nicht gekocht, aber verstehe ich nicht.
Das
ja,
stimmt nämlich gar nicht.
Nein. Pass auf. Es gibt ein einheitliches Analyseverfahren, mit dem alle Futtermittel untersucht werden. Alle. Mhm. Auch Schweinefutter, Rinderfutter, alles. Und das ist die Wehnder-Analyse. Das hat man im Studium immer gehasst. Wehnder mit Doppel-E. Wehnder.
Aha, das hat der Herr Wehnder erfunden.
Richtig. Mhm. Und frag mich jetzt nicht wann, war das in den 60er Jahren? Egal, es war eine sehr beliebte Prüfungsfrage tatsächlich im Studium. So, okay, wir schweifen ab. Danach werden sozusagen die Inhaltsstoffe in verschiedene Gruppen also aufgeteilt. Also die Rohprotein ist sozusagen Eiweiß. Dann Rohfett ist klar, Fette, Öle etc. Mhm. Dann haben wir Rohfaser, das sind in erster Linie Ballaststoffe. Und dann haben wir die Rohasche. Und das sind die anorganischen Bestandteile. Das erste war alles organisch, das ist anorganisch. Das heißt, das sind vor allem die Mineralstoffe.
Okay, zum Beispiel?
Calcium, Phosphor, Natrium, Magnesium, Kalium, Zink, Eisen und so weiter.
Und das wird wie festgestellt?
Das wird.
Ja, ich brauche also, immer so ein Bild dazu.
Ja, pass auf. Im Muffelofen. Ich weiß nicht, ob das Bild.
Jetzt machst du Witze.
Nein, es heißt so.
Der Müffelt, der im Muffelofen.
Nein, aber der Apparat, bei 550 Grad wird es im Muffelofen verbrannt sozusagen.
Wieso heißt der denn Muffelofen?
Ich weiß es nicht, mein Gott, er heißt Muffelofen. Also du hast halt dieses einheitliche Analyseverfahren. Das hat schon Vorteile, weil damit kann ich dann Futtermittel miteinander vergleichen. Deswegen ist das auch viel entscheidender, ja. Wenn da jetzt steht 25% Rohprotein, dann ist das, worauf ich eigentlich als Tierhalter achten sollte, weil das heißt, dass ich in 100 Gramm Futter 25 Gramm Protein habe, Eiweiß. So. Und dann ist es völlig wurscht, da könnt ihr mal drauf achten, ob jetzt an erster Stelle Frischfleisch steht oder an dritter Stelle Geflügelprotein getrocknet. Ja, bei der Zusammensetzung entscheidend sind tatsächlich eigentlich diese Gehalte. Und in diesem Analyseverfahren wird jetzt nicht das Reineiweiß bestimmt, sondern tatsächlich der dreibindige Stickstoff. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Chemie eintauchen. Es werden bestimmte Stoffgruppen erfasst. Und deswegen heißt es roh, weil das Stoffgruppen sind.
Und was ist jetzt gut und was ist schlecht? Müssen jetzt die Zahlen roh, Asche, wenn das eine hohe Zahl ist?
Die Rohasche.
Böse, gut und böse. Ja.
Nein, das ist teilweise Qualitäts, wie soll ich sagen, also jetzt für Rohstoffe zum Beispiel, es gibt Fleischmehle mit unterschiedlichen Ascheanteilen, Aschegehalten. Je höher der Ascheanteil, desto geringer ist die Verdaulichkeit. Das heißt.
Geringer?
Mhm. Mhm. So.
Ab wie viel Prozent geht es los?
Das kann ich dir so genau nicht sagen. Also das kann man auch so genau
aber
nicht sagen. Aber
da steht doch so oft zu 10% oder so mal.
Rohasche, oder? Aber du hast ja, ja gut, aber du hast ja in einem Alleinfutter, musst du ja auch alles decken, ja. Und Hunde haben verglichen mit uns Menschen einen viel höheren Bedarf auch. Also gerade Calcium, Spurenelemente, das 4- bis 5-fache, Eiweißbedarf ist eh auch höher. Also das heißt, da ist auch ordentlich, da ist auch so viel drin. Aber ich meine jetzt, wenn ich jetzt ein Hersteller bin und ich will jetzt ein hochverdauliches Futter machen, ja. Dann kauf ein Trockenfutter, sagen wir mal, für kranke Tiere, was weiß ich. Dann nehme ich halt ein Fleischmehl, was jetzt nicht so einen hohen Ascheanteil hat. Weil woher kommt es? Das wird ja gemacht, jetzt kommt wieder ein Begriff, wo du wieder gleich böse gucken wirst. Das nennt sich MDM-Fleisch, Mechanically Deboned Meat. Das ist,
deboned,
ja, das ist, genau, du hast Knochen übrig, da ist noch Fleisch dran und du tust es mechanisch, da gibt es auch noch einen deutschen Begriff, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, liegt mir auf der Zunge.
Muss nicht sein.
Komme ich jetzt nicht drauf, okay,
muss nicht sein.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kannst du unterschiedliche Knochenanteile auch bei Fleischmehlen zum Beispiel haben. Das heißt, das ist durchaus relevant für bestimmte Fragestellungen, aber jetzt nicht unbedingt für mich als Tierbesitzer, muss ich da jetzt nicht unbedingt drauf achten. Nein, brauchst du nicht. Okay. Wichtiger ist das andere. Wie hoch ist der Proteinanteil, also wie viel Rohprotein ist drin? Und das ist auch
ab wie viel Prozent wird es dann, ist es dann im besseren Bereich?
Okay, definieren wir besser. Sagen wir mal, es gibt Mindestangaben. Ja? Auch da, wir wissen ja, wie viel braucht ein Tier von den Nährstoffen. Wir wissen, wie viel ein Tier im Durchschnitt frisst. Das heißt, es gibt von der FEDIAF, das hatten wir auch schon im ersten Podcast, diese Vereinigung der Tierfutterindustrie, auch eine, also wie sagt man,
Empfehlung.
Nutritional Guidelines, okay. Also Nährstoffempfehlungen. Mhm. Das ist nicht Gesetz, aber das sind Empfehlungen, die auch auf aktuellen Erkenntnissen, bla bla bla. Also es wird relativ regelmäßig auch aktualisiert, jedes Jahr, alle 2 Jahre so ungefähr, wenn neuere Erkenntnisse dazukommen beispielsweise. So, und da hast du quasi die Gehalte für Hunde- und Katzenfutter, wie viel Protein soll drin sein, wie viel Fett soll drin sein, wie viel Zink, wie viel darf maximal drin sein, also halt solche Angaben. Mhm. Und daran kann ich mich als Hersteller halten und wenn mein Futter das sozusagen erfüllt, dann ist es als Alleinfutter geeignet. Mhm. Und beim Protein wäre jetzt Mindestgehalt, wenn ich, also es sind 21% bezogen auf die Trockensubstanz, beim Trockenfutter wären das dann 19%. So, das hat jetzt 25, also liegt es deutlich drüber. Das wird dem Tier sicher gut schmecken, ja, weil Eiweiß macht Geschmack, Fett macht Geschmack. Inwieweit das jetzt besser oder schlechter ist, können wir jetzt drüber philosophieren. Ich weiß nicht, ob wir auf einen Konsens kommen.
Fett.
Fett.
War mein Stichwort.
Aha. Weil?
Weil die Carola eine Frage dazu
oh,
hat.
Oh, okay, gut.
Und zwar hat die Carola, die hat einen Kater, der heißt Taylor. Jo, und der hat, der leidet unter Pankreatitis.
Okay, was also ist das? Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse.
Der arme Kerl. Mhm. Die schreibt, die Deklaration des Fettgehalts, ist diese wirklich zuverlässig beim Nassfutter? Mein Kater hat eine Pankreatitis und wir sollen unter 5% Fett bleiben. Mhm. Ich habe aber gehört, dass der Fettgehalt nochmals berechnet werden muss, was es damit fast unmöglich macht, ein Futter mit entsprechendem Fettgehalt zu finden. Daher richte ich mich tatsächlich nach dem, was auf der Dose steht, bin mir aber unsicher. Was meinst du jetzt damit, dass es nochmals berechnet werden
muss? Ich weiß, was sie meint.
Bin ich aber froh.
Ich weiß, was Sie meinen. Also wir haben in der Ernährungsmedizin sozusagen gewisse Vorgaben, nach denen wir Rationen oder Futter bei bestimmten Erkrankungen machen. Das heißt, die müssen dann bestimmte Eigenschaften haben. Im Fall von der Pankreatitis, das ist eben die Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Die Bauchspeicheldrüse brauche ich zur Produktion unter anderem der Verdauungsenzyme. Und da ist der Fettgehalt sozusagen maßgebend, beim Hund noch mehr als bei der Katze. Das heißt, ich will einen geringeren Fettgehalt, als ich es üblicherweise haben könnte für eine normale Katze. Denn der Fettgehalt sozusagen wirkt sich am meisten negativ auf diese Erkrankung aus, weil es das am meisten stimuliert sozusagen. Mhm. Und das ist ja eh schon Aua, das Organ. Und das ist so der Grund. Und diese Angaben, ich hatte, glaube im ersten Teil hatten wir das besprochen, oder war das jetzt, dass wir Futtermittel mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalten nicht miteinander vergleichen können. Deswegen arbeiten wir immer in der Tiermedizin mit der sogenannten Trockensubstanz. Mhm. Und bei einer Pankreatitis ist die Empfehlung, dass der Fettgehalt unter 15 oder auch 10% in der Trockensubstanz liegen muss. Und das jetzt umgerechnet auf ein Nassfutter mit dem typischen Wassergehalt kommt dann genau auf das hin, was Carola als Empfehlung hat, nämlich, das finde ich super gemacht, ehrlich gesagt, dass sie darauf achten soll, dass sie ein Futter mit unter 5% hat, genau. Mhm. Das würde dann
da ist sie auf der sicheren Seite.
Da ist sie auf der sicheren Seite. Okay. Also es geht auch nicht besser. Wir müssen halt auch so ein bisschen praktische Dinge walten lassen. Es gibt natürlich so Low-Fat-Futter auch, ja. Aber gerade Katzen.
Diät.
Ja, aber warte, lass mich kurz auf die Katzen, weil wir hatten ja auch so einen schönen Podcast zu Katzen, den vorherigen, wo wir ja einig waren, dass Katzen speziell sind in jeglicher Hinsicht. Und die fressen ja auch nicht unbedingt das, was sie fressen sollen.
Du meinst Diätfutter.
Genau. Das heißt, dass man da auch auf andere Sorten greifen muss. Und es gibt viele sehr fettarme Katzenfutter. Und dadurch, dass das jetzt sozusagen bei dieser Erkrankung das Hauptmerkmal ist, kann man mit dieser Erkrankung noch relativ gut Futter shoppen gehen, ohne dass man auf diese ganzen Diätfuttermittel angewiesen sind. Also das ist der Grund. Und mit den 5%, ob das jetzt sicher oder nicht sicher ist, also es gibt tatsächlich auch sogar noch Vorgaben bei diesen Rohfett, das wären die analytischen Bestandteile, wie weit der Hersteller davon abweichen darf. Weil es klar, wir arbeiten mit Naturprodukten, ja.
Kann ja
und das ist nicht alles, kann ich, naja, natürlich muss ich das, genau, es ist nicht genormt, wo wir auch wieder beim Vorteil der geschlossenen Deklaration wären, ne, wenn ich jetzt da ein bisschen mehr jonglieren muss, das eine ist fetter, das andere ist fett, ich kriege ein fettes Fleisch, brauche ich ein mageres Herz oder so, genau, gibt es auch Vorgaben, wie weit ich da abweichen darf und das sind dann nur ein paar Prozent jetzt zum Beispiel in dem Fall, also es darf nicht das Doppelte sein, so. Mm. Also es ist schon sehr viel
austariert
gemacht, damit es eigentlich sicher sein sollte, wenn sich jetzt andere da alle daran halten würden, dann wäre es perfekt, das tun halt nur viele nicht, aber gut, deswegen sitzen wir hier, ist auch schön, sonst hätte ich jetzt nicht so viel Spaß. Genau, also ich hoffe, das beantwortet die Frage von Carola.
Wie sieht's denn, genau. Wollen wir doch das Diätfutter gleich nochmal aufgreifen, oder?
Ja, können wir gerne. Das haben wir noch nicht gehabt, richtig.
Nee.
Ja, genau. Diätfuttermittel denkt man ja so, ach ja, das ist jetzt irgendwie Diät, sagen wir ja, wenn man zu dick ist, macht man Diät, ne? Hauptsache low.
Low.
Jetzt bei Tierfutter ist es tatsächlich eine eigene Definition von Futtermitteln.
Meine Katze hatte Niereninsuffizienz zum Beispiel, die hat auch sowas Spezielles gekriegt.
Genau, dann hat die eben ein Diätfuttermittel zur Unterstützung bei chronischer Nierenerkrankung.
Genau, und das war dann Protein low.
Und Phosphor low.
Vor allem Phosphor low war es, genau.
Ja, genau, das ist das. Also das ist eigentlich ganz cool im Tierfutterbereich. Wir haben also sogenannte Diätfuttermittel, das hat jetzt nicht nur was mit zu dick oder zu dünn oder zu nicht nur was mit zu dick zu tun, sondern das sind Futtermittel, die einem besonderen Ernährungszweck dienen müssen. Und dieser besondere Ernährungszweck oder dieses spezifische Ernährungsbedürfnis, wie es heißt, ist zum Beispiel gegeben, wenn die Verdauungs- oder Absorptions- oder Stoffwechselvorgänge vorübergehend oder aber bleibend gestört sind. So ist der Passus quasi, der gesetzliche Passus dazu. Das heißt jetzt, um es mal aufs Deutsch oder auf Alltagsdeutsch zu übersetzen, ist es Futter für kranke Tiere. Das sind in der Regel auch Alleinfuttermittel. Die müssen also komplett bedarfsdeckend sein. Es gibt auch so ein paar Diätfuttermittel, die man jetzt nur unterstützend gibt, beispielsweise so Sachen zum Harnansäuern bei bestimmten Harnsteinen. Das ist dann nicht zwingend ein Alleinfutter, das kann auch nur mal so eine Paste
Ergänzung
sein. Ja, eine Paste, die dann irgendwie ansäuert.
Das sollten wir sowieso auf die ganze, die ganzen einzelnen Erkrankungen im Speziellen und die Fütterung
das
im Speziellen eingehen.
Ja,
ne?
Das machen wir auf jeden Fall. Wir brauchen ja auch noch ein paar Themen. Das machen wir auf jeden Fall. Und aber es ist wichtig zu wissen, was auch wichtig zu wissen ist, dass es eine Positivliste ist. Also es ist, gibt eine eigene, wiederum eine gesetzliche Verordnung, wo diese ganzen Indikationen, diese besonderen Ernährungszwecke definiert sind. Da ist definiert, welche Zusatzangaben ich machen muss. Mhm. Also zum Beispiel bei der Niereninsuffizienz muss, glaube ich, der Phosphorgehalt auch ausgelobt sein. Es steht meistens auch der Hinweis, dass man Rücksprache mit dem Tierarzt halten soll und so weiter und so fort. Historisch gesehen, das finde ich ganz spannend, war es früher so, dass diese Futtermittel ausschließlich über den Tierarzt vertrieben wurden, obwohl das gar nicht gesetzlich so gefordert war.
Ja, ich habe es vom Tierarzt gekriegt, das genau, Diätfutter.
Genau, war auch früher tatsächlich so. Ich kann mich auch erinnern, als ich noch studiert habe, war das eigentlich durch die Bank so. Damit sollte sichergestellt werden, dass sozusagen keine gesunden Tiere ein Futter für kranke Tiere kriegen. Mittlerweile gibt es solche Futter aber auch im Handel. Ja, das hat sich verzerrt oder was heißt verwässert, wie auch immer, verbreitet.
Verbreitet, ja.
Genau. Aber das war früher so. Und das heißt, bei diesen Positivlisten, diese ganzen Indikationen, das ist sozusagen erlaubt, was es beispielsweise nicht gibt. Das ist jetzt im momentan, vielleicht kriegen das die einen oder anderen mit, in der Tiermedizin ist Epilepsie ein großes Thema. Ja, da kann ich mit bestimmten Fettsäuren unterstützen tatsächlich. Das ist aber per Definition kein Diätfuttermittel. Vielleicht kommt das irgendwann. Ne? Also es sind auch Sachen dazugekommen, zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktion bei der Katze. Gibt es ein Diätfuttermittel, was einen sehr geringen Jodgehalt hat für diese Indikation oder auch Unterstützung bei Osteoarthrose, Gelenken.
Da hast du aber auch was im Programm, glaube ich, oder?
Ja, richtig. Aber
was gibt es da bei Napfcheck?
Genau, also das Futter zum Beispiel, also wenn du jetzt ein Alleinfutter hättest, würde sich das durch einen besonders hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren wäre das Merkmal sozusagen. Und wir haben jetzt dahingehend unterstützend und auch ein sehr hochwertiges Omega-3-Öl, was man nehmen kann. Genau, das wäre.
Wäre das was für mich?
Wenn du möchtest. Also ich bin ein großer Fan von Omega-3 und
gleich
Fischöl.
Gleich in Joghurt in der Früh.
Ja, aber du bist Vegetarier, ich weiß nicht, ob du Fischöl, sonst müsstest du Algenöl nehmen, das geht auch.
Okay.
Hätten
okay.
wir auch, genau. Ist tatsächlich auch ein Lebensmittel. Aber gut, wir schweifen ab.
Wir schweifen ab.
Es geht weiter.
Mit den Zusatzstoffen.
Ah ja, sehr schön. Die müssen wir auch dringend
dazu.
Besprechen.
Konservierungsstoffe, Aromen, Geliermittel, was noch?
Also es gibt insgesamt 5 Kategorien, oder 5 Gruppen, sage ich jetzt mal. Auch wiederum eine eigene Verordnung für die Verwendung von Zusatzstoffen in der Tierernährung. Und was hast du jetzt schon aufgezählt?
Konservierungsstoffe, Aromen, Geliermittel.
Ah, okay, so ein bisschen von allem. Also Konservierungsstoffe und Geliermittel gehören zu den technologischen Zusatzstoffen. Da gibt es auch noch Antioxidantien, Emulgatoren.
Das ist für die Verarbeitung.
Richtig, die sozusagen die Produktbeschaffenheit verbessern.
Also,
genau, ein Zusatzstoff muss sowieso etwas besser machen. Mhm. Ja, sonst wird er nicht zugelassen, also wenn er keinen Zweck erfüllt. So. Da habe ich auch, ich weiß noch vor Jahren, hatten wir hier mal aus welchem Grund auch immer verschiedene Dosen, um das uns mal anzuschauen. Und ich mache so einen Deckel auf, ja, und dann spritzt
alles
die
raus.
Ganze in mein Gesicht. Und ich habe mir gedacht, na, bitte nett. Da wäre jetzt so ein Geliermittel nicht schlecht gewesen, ja. Also es dient der Wasserbindung zum Beispiel auch mal, ne, bei einer Dose. Genau.
Braucht es denn Aromen bei Tierfutter?
Jein. Also Aromen und Farbstoffe wären jetzt sensorische Zusatzstoffe. Das hast du jetzt im Hunde- und Katzenfutterbereich eher so bei Leckerlis oder so, gerade Farbstoffe. Ja, also Farbstoffe als Ziervögel gehören ja auch noch in diesen ganzen Heimtierbereich. Da hast du ja durchaus auch mal sowas mit drin oder halt im Zierfisch. Bereich.
Ich kann mir vorstellen, Aromen bei Senioren, damit die, weil die sind ja oft schlechte Esser, oder?
Ja, wobei jetzt Aromen in dem Sinne reden wir ja konkret über einen Zusatzstoff. Das ist jetzt nicht ganz das Gleiche wie
Ach so, ich dachte, das ist, damit es irgendwie stärker riecht oder
ja,
schmeckt.
Ja, natürlich, aber das wird jetzt nicht so typischerweise eingesetzt. Was du halt oft hast, gerade im Trockenfutterbereich, dass du so eine Art, wie soll ich das jetzt nennen? Also das sind in der Regel so Leberhydrolysate oder auch auf Bierhefe, kannst also auf Hefebasis, so Art Geschmacksverstärker, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Aber hier sind wir im Zusatzstoffbereich. Also diese Leberhydrolysate, die findet man auch auf fast allen Deklarationen, die gehören zu den Zutaten. Das ist nicht das Gleiche, weil Zusatzstoffe ist auch eins der 10 Punkte, die deklariert werden müssen, als solche. Also wenn ich jetzt einen Zusatzstoff verwende, muss ich ihn auf jeden Fall deklarieren und auch mit der dazugehörigen Kategorie oder Gruppe, sage ich jetzt mal, Funktionsgruppe heißt das. Das heißt, ich würde dann schreiben, technologische Zusatzstoffe, was weiß ich, Antioxidantien, blablub oder so. Jetzt bin ich gerade so im Redefluss, weil ja Konservierungsmittel sind ja auch technologische Zusatzstoffe und man liest das sehr häufig auf Dosen oder auch auf Trockenfutter. Wir verwenden keine Konservierungsstoffe, ja. Und damit wird dann so ein bisschen der Eindruck erweckt, dass das jeder macht.
Was, das ist alles so, aber warum macht man das? Ich dachte, das ist für die Haltbarkeit, ja gut.
Ja, aber ja, genau. Aber jetzt warte mal, ich meine, dein Trockenfutter, warum ist das haltbar?
Weil Konservierungsstoffe drin
Nein,
sind.
Nein, weil es getrocknet ist. Du brauchst keinen.
Ach, es braucht nicht.
Nein, eben. Weil,
aber beim Nassfutter?
Jetzt warte, auch nicht. Trocken, ein Keks. Brauchen Keks Konservierungsstoffe? Ist doch das Gleiche. Brauchen Keks Konservierungsstoffe?
Nein.
Eben, und ein Trockenfutter auch nicht. Ein Trockenfutter ist quasi ein fleischhaltiger Keks in Krokettenform. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Aber es ist, die Haltbarmachung erfolgt durch den Trocknungsprozess. So, was wir beim Trockenfutter, Frau Bauer hat gerade den Mund geöffnet, weil sie eine Frage stellen wollte. Ich lasse sie nicht zu Wort kommen. Ich muss das kurz zu Ende bringen. Was du durchaus hast bei Trockenfutter sind Antioxidantien, um die Fette zu schützen. Ja, aber Konservierungsstoffe per se brauchst du nicht. Und bei Dosenfutter auch nicht.
Warum?
Weil es sterilisiert wird. Damit kannst du auch OP-Besteck steril machen, ja. Das wird ja komplett steril gemacht, damit das ja dir nicht aus dem Kühlschrank oder aus der Tüte hüpft, sage ich jetzt mal. Und durch die Erhitzung unter Druck und auch, muss ja auch eine bestimmte Zeit, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, wir machen nochmal einen Podcast über die Herstellung von Fertigfutter, aber dadurch erfolgt die Konservierung, also brauchst du es nicht.
Also brauchst du keine Stoffe dazu.
So. Mhm. Aber?
Es wird auf andere Art und Weise konserviert sozusagen.
Ja, durch die Sterilisation, genau, durch die Erhitzung. Genau. Durch die Erhitzung und den Luftabschluss. Mhm. Ja, da ist ja auch keine Luft drin. Und bei Trocken habe ich Trocken. Mhm. So. Jetzt gibt es aber noch sogenannte halbfeuchte Futtermittel.
Halbfeucht. Gott, das ist wirklich ein Dschungel. Ich habe jetzt schon.
Aber das kennst du. Gefühlte, du hast doch eine Katze.
Gefühlte Feuchtigkeit von 80% hier im Regenwald, ja.
Du kennst doch. Du hast doch eine Katze früher gehabt. Du hast doch bestimmt diese Kaustangen gegeben, oder?
Ja.
Ja. Und die waren ja biegsam.
Ja. Right? Halbfeucht.
Yes. Jetzt wird ein Schuh draus, genau. Jetzt wird ein Schuh draus. So, und die halbfeuchten Futtermittel haben mehr als. Also haben so bis 20% Wasser. Und damit sind sie anfällig gegen Verderb. Deswegen gehört sowas konserviert. Mhm. Es gibt auch halbfeuchte Trockenfutter. Das sind dann auch so diese weicheren Kroketten. Und die müssen konserviert werden. Genau. Mhm. Also da verwendet man das. Aber das ist jetzt doch im Vergleich eher die Ausnahme. Mhm. Genau.
Wie sieht es denn mit Vitamin- und Mineralstoffen aus?
Jo, genau. Das ist eigentlich das, was am wichtigsten jetzt hier für uns ist, für unsere Hunde- und Katzenfutter. Mineralstoffe hast du gerade gesagt. Mineralstoffe sind Calcium, Phosphor, Kalium, Magnesium, Chlorid und Natrium. Das sind Zutaten. Das sind keine Zusatzstoffe. Oh Gott.
Nicht?
Nein.
Ich hätte jetzt gewettet,
Nein. Das
sind Zusatzstoffe. Ich bin ganz blümmerant wird ja, mir jetzt.
Ja, also ich sage, es mit den Definitionen und Begriffen ist das alles schwierig. Das sind, diese Zutaten sozusagen sind in größeren Mengen im Futter enthalten. Also das wären Knochen, wären hier Calciumlieferanten oder Eierschalen sind Calciumlieferanten und die gehören in die Zutatenliste. Die sind manchmal zusammengefasst und unter dem Begriff Mineralstoffe. Die stehen in der Regel ganz hinten in der Deklaration und dürfen da auch ausnahmsweise unter diesem Sammelbegriff, es kann auch Salz einfach nur sein, ja, so. Aber was du jetzt meinst oder was jetzt Zusatzstoffe sind, um dich nicht völlig zu deprimieren, ja, zu frustrieren, ja. Weil du hast ja schon ein Stück weit recht, denn Spurenelemente sind ja im Prinzip auch irgendwo Mineralstoffe, aber wir reden halt, wir sind ja jetzt hier total ganz genau, ja, wir nehmen es jetzt hier bluternst, deswegen Spurenelemente ist das, was zu den ernährungsphysiologischen Zusatzstoffen gehört und das ist Eisen, das ist Kupfer, das ist Zink, das ist Mangan, das ist Jod und das ist Selen. So, und die setzt du zu. Die hast du zwar auch in den Zutaten mit drin, also Fleisch ist zum Beispiel sehr eisenreich, ja, das heißt, du musst nicht unbedingt Eisen noch zusetzen, Aber genau, das gehört in diese Gruppe. Genauso auch wie Vitamine, also die fettlöslichen A, D, E, als auch die B-Vitamine gehören dazu. Und auch Aminosäuren würden dazu gehören. In manchen Fällen werden einzelne Aminosäuren noch ergänzt und verwendet. Und wenn die zugesetzt, wenn sie zugesetzt werden, müssen die auch unter diesen Zusatzstoffen stehen. Und was wichtig ist vielleicht noch, ist, dass das, also das, was dann da steht, ist immer nur die Menge, die zugesetzt ist, nicht der Gesamtgehalt.
Eben, weil in den Pflanzen und dem Fleisch ist ja auch was drin.
Ja, und das, so das beste Beispiel ist eigentlich jetzt, sag ich mal, der Vitamin-A-Gehalt. Wenn du jetzt ein Futter hast, wo Leber drin ist, typischerweise eine Dose, da hast du oft, Leber ist ja super schmackhaft für die Tiere, ja, wird ja auch wirklich gerne und ist auch sinnvollerweise eingesetzt, hat außerdem viele tolle, interessante Nährstoffe. Und das ist sehr Vitamin-A-reich und wenn du jetzt trotzdem noch was zusetzen würdest, dann hättest du jetzt nur die Menge, die zugesetzt ist, die auf der Verpackung steht. Also wenn du jetzt sagen willst, so wie ich jetzt, ich will das genau berechnen, dann müsste ich tatsächlich den Hersteller fragen, haben Sie Analysedaten? Hat nicht jeder von allem, muss man auch nicht zwingend haben, ist alles sehr teuer und so weiter. Kommt halt drauf an, bei einem Alleinfutter sollte man das schon haben. Wenn es jetzt nur ein Ergänzungsfutter ist, eine Dose mit Fleisch und Innereien, braucht man jetzt das nicht kompletto. Aber das ist, was man nämlich oft sieht, ist so, und da bin ich immer so ein bisschen, finde ich schwierig. Also Vitamin A, okay, ist zwar in sehr, 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 sehr hohen Mengen, kann das giftig sein für Hunde und Katzen, kommt aber in der Regel, also habe ich noch nie gesehen.
Das wird ja kein Hersteller machen.
Nee, eben, also die, ja, ne, man weiß ja drum, da gibt es ja auch entsprechende Vorgaben, also ist ja alles nicht gewürfelt. Aber was ich häufiger finde, ist so die Kombination aus Algen in den Zutaten, Seealgen und dann noch Kaliumjodid ist in der Regel, also Jod zugesetzt. Und bei den Seealgen ist es ja doch so, dass du da durchaus in sehr kleinen Mengen sehr hohe Jodgehalte haben kannst. Und ich frage mich dann manchmal …
Dann hast du Doppeljod.
Ja, und Jod ist jetzt schon etwas, wo ich ein bisschen mehr … Wir haben ja auch über Schlund gesprochen.
Schilddrüse.
Ja, also ist zwar jetzt nicht ganz so potent wie Schilddrüsengewebe per se, aber eine sehr hohe Jodaufnahme, ein Vielfaches des Bedarfs über lange Zeit, kann da schon auch irgendwie was anrichten. Und da habe ich immer so ein bisschen … Bin ich immer so ein bisschen, da frage ich lieber nochmal nach, ob das auch der Herrscher auf dem Schirm hatte, sage ich jetzt mal, ja, dass das so ist. Da kommen wir wieder, sind wir wieder beim Thema Sachkenntnis.
Also wenn Sie einen Anruf kriegen von Frau Dr. Fritz.
Jetzt hör auf. Nee, so ist nicht. Aber das ist ganz wichtig. Und weißt du, diese Zusatzstoffe, das ist so mit der Kasus Knaxus schon fast, weil Zusatzstoffe ist so negativ behaftet, ja. Ich meine, es gibt oder gab Zigarettenwerbung, ja, ohne Zusatzstoffe. Ich meine, ja, ist doch so.
Ja, ist gut, der Vergleich.
Ja, aber ne, also nur weil ein Produkt keine Zusatzstoffe hat, ist es deswegen nicht automatisch gesund. Genau. Und hier ist genau der Gegenteil der Fall. Wenn ich ein Alleinfutter haben will, das hatten wir im ersten Teil, was ja per Definition den kompletten Nährstoff …
Dann braucht es Zusatzstoffe.
Es braucht es.
Ja.
Manchmal brauchst du mehr, brauchst du weniger. Ich meine, wir haben jetzt ja auch so ein bisschen den Trend der fleischlosen Fütterung und Futtermittel. Da musst du halt um einiges mehr
ergänzen.
Zusetzen.
Ja,
da musst du auch Aminosäuren reinpacken.
Da können Sie mal einen Napcheck vorbeigucken.
Die du sonst
da gibt es ja super Ergänzungen für solche Sachen.
Ja, stimmt.
Ja,
ja, genau.
Gut. Du, die Bettina, die möchte jetzt zum Thema die Frage. Also, welche ernährungsbedingten Zusatzstoffe müssen angegeben werden, um bei unserem Futter zu bleiben? Die Firma, die will ich sagen, habe ich in der Vergangenheit schon mehrfach per WhatsApp angeschrieben, um zum Beispiel die Werte der B-Vitamine zu halten oder auch den Chondroitin, den kenne ich jetzt nicht, Chondroitin-Gehalt, die haben mir umgehend alles mitgeteilt. Warum geben Sie es nicht gleich mit an? Denn gerade diese ernährungsbedingten Zusatzstoffe werden von Hersteller zu Hersteller mal angegeben und dann mal wieder nicht.
Okay, also zum einen korrekte Nomenklatur hier, es sind die ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe, nicht ernährungsbedingt. Das ist jetzt wie vorhin mit, macht ja nichts, ne?
Okay.
Also ja, alles gut. Darüber geht's. Also es muss immer deklariert werden, was zugesetzt wird, aber nur von den Sachen, wo es einen Höchstgehalt für irgendeine Tierart gibt. Das heißt, wenn es jetzt für, was weiß ich, ein Schwein oder für Schweine, nicht ein Schwein, für Schweine, Entschuldigung, den Höchstgehalt an Kupfer gibt, dann muss ich den auch für, beim Hundefutter deklarieren. Ist einfach so. Ja, ich weiß. Es ist, ich habe ja vorhin oder im ersten Teil auch schon gesagt, dass viele Dinge auch die Futtermittel …
Hundefutter?
Ja, das ist einfach so. Das ist eine Vorgabe. Weil du hast, das Futtermittelgesetz ist ja für alle Tiere sozusagen gemacht. Ja? Das heißt, unsere Hunde und Katzen ist ja nur ein Teilbereich davon. Und viele Vorgaben und Gesetze sind ja per se und primär mal für die Nutztiere gemacht, die als Lebensmittel verwendet werden. Ja? Und. Und das heißt, zum Teil sind sozusagen unsere Heimtiere, ich will jetzt nicht sagen Beiwerk, aber so Nebenstrang des Ganzen, sodass es manche Vorgaben gibt, die für Heimtiere, also für Hunde und Katzen eigentlich gar keinen Sinn macht, so wie das. So, also, aber es ist einfach so.
Wird alles in einen Topf geworfen oder wie?
Nicht alles, aber das jetzt. Ja, das ist jetzt, sag ich mal, eine spezielle Besonderheit. Aber das, um das jetzt wieder in die Praxis zu transportieren, für Vitamin E und für B-Vitamine gibt es keine Höchstgehalte. Das heißt, die muss ich nicht deklarieren. Ja, ich kann. Was ich nicht mache.
Weil es nichts anrichtet praktisch.
Genau,
auch in
ist nicht gefährlich.
Überdosiert.
Ja, richtig.
So wie Vitamin C, wie der Mensch ausscheidet, wenn er zu viel
richtig,
erwischt oder so.
Genau. Ne, aber Kupfer in großen Mengen kann auch die Umwelt, also manche Höchstgehalte haben auch umweltbedingte Hintergründe, dass du das halt nicht so viel ins Grundwasser und was weiß ich was bringen willst. Ja? Das heißt, das ist schon irgendwo sinnvoll, auch wenn es jetzt vielleicht für einen Hund, wenn du denkst, verstehe ich jetzt nicht. Aber es ist einfach so. Wir nehmen es jetzt mal so hin. Und wie du richtig gesagt hast, Vitamin E und B-Vitamine sind unkritisch in der Überversorgung. Das heißt, das muss ich nicht deklarieren. Die sind aber auch, also B-Vitamine ist so das, was am empfindlichsten ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich jetzt als Hersteller genau angebe, was da drin ist, und es kommt, weiß ich jetzt, eine Kontrolle. Also das, was ich angebe, muss ich ja auch halten. Ne? Und gerade bei Sachen, die vielleicht auch lagerungsempfindlicher sind als andere. Und ich weiß ja nicht, wo du deinen Katzenfuttersack oder ne, lagerst, ob das bei dir auf der Heizung steht, jetzt mal blöd gesprochen, ja, oder nicht. Und so kann das durchaus vielleicht ein bisschen unpraktisch sein, ohne dass du jetzt unbedingt was verheimlichst. Also es muss nicht unbedingt nachteilig sein. Und Vitamin E ist ja auch etwas, was zum Beispiel die Fettsäuren schützt im Produkt. Und das wird auch im Laufe der Zeit geringer werden. Also insofern verstehe ich schon, dass das nicht alle unbedingt angehen. Was du aber nicht machen darfst, und da verstehe ich jetzt wieder keinen Spaß, weil ist ja alles böse Chemie, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Und deswegen sind ja manche so bestrebt, der Marketingabteilung, das so etwas besser darstellen zu lassen, dass es nicht auffällt. Letztens habe ich was gelesen, da stand nicht ernährungsphysiologische Zusatzstoffe, sondern da stand nur ernährungsphysiologische Stoffe. Und damit und dann alles, und dann stand noch gleichzeitig, wir verwenden keine Konservierungsmittel oder Technologie, tralala. Also so, wenn du das schnell überliest, denkst du dir, aha, da ist ja keine Chemie drin. Und ne, ich meine, die haben jetzt ein Wort unterschlagen und so. Und wenn du dir die Gehalte aber anschaust, die da angegeben waren für Spurenelemente und Vitamine, ist klar, also mir ist da klar, dass es auf jeden Fall ein Prämix ist, also sozusagen eine Mischung, Mineralstoffmischung mit Spurenelementen, Vitaminen, die jetzt dazugesetzt werden, weil ja, das irgendwann kennt man, weiß halt so, wie so die typischen Dings sind. Also das finde ich immer so ein bisschen, ist nicht ganz korrekt, aber ja, warum muss ich jetzt da so einen Eindruck erzeugen? Und
naja, es ist doch so.
Ja, gut. Jeder muss irgendwie, ich weiß,
man will
ja,
natürlich besser dastehen mit seinem Produkt.
Ja, das ist, aber abgesehen davon, dass jetzt das Wort Zusatz unterschlagen wurde, ist es ja auch quasi noch im Rahmen der rechtlichen Dings erlaubt. Aber was ich jetzt nicht machen darf, ich darf nicht sagen, und das habe ich auch schon gesehen, wir verwenden keinerlei Vitaminzusätze oder keinerlei chemische Zusätze oder was. Das darf ich nicht behaupten, wenn ich zum Beispiel jetzt doch B-Vitamine reintun würde, auch wenn ich die jetzt streng genommen nicht angeben muss. Also das wäre dann, wäre nicht korrekt.
Ja. Du, und was meinte die Bettina mit, was ich nicht aussprechen konnte?
Chondroitin.
Ja.
Das ist jetzt per se kein, also das ist etwas, was du ähnlich wie Kollagen, das ist etwas, was du zur Gelenks Unterstützung geben kannst, ist aber per se jetzt kein Zusatzstoff. Und also das ist schon sehr speziell. Kann ich jetzt nicht so genau beurteilen, wie das jetzt gemeint ist oder was sie denn da jetzt hatte, weil das ist eher etwas, was du vielleicht auch in der Zutatenliste finden würdest, wenn du jetzt ein Produkt hast, was noch was Gutes für die Gelenke tun sollte.
Ja, deine Kundinnen und Hörerinnen und Hörer, die haben teilweise spezielle Sachen, aber deswegen fordern wir sie auf, dass sie die Fragen da stellen, weil eben auf so spezielle Sachen hat man eben auch keine Antwort.
Deswegen, ja, haben wir noch was Spezielles?
Ja, die Tina Hirsch, die will wissen, okay. Hallo liebes Napfcheck-Team, worauf ich noch keine Antwort gefunden habe bei der Deklaration. Wie viel Methionin darf zugesetzt werden? Es handelt sich hierbei um einen sehr umstrittenen Zusatz, der sich aber sehr häufig in Trockenfutter finden lässt. Mhm. Also ich habe mal gegoogelt, Methionin regelt den Säure-Basen-Haushalt, oder? Ist das richtig?
Ja, kann. Also okay, ich bin ein ganz bisschen verwirrt. Ich versuche es mal aufzudröseln, so wie ich es jetzt verstehe. Hm. Also Methionin ist eine Aminosäure, also ein Bestandteil von Eiweiß und damit auch ein essentieller Nährstoff. Methionin ist häufig die sogenannte erstlimitierende Aminosäure. Das heißt, ich habe jetzt, je nachdem, welche Zutaten ich verwende für ein Futter, wie ich die miteinander kombiniere. Es gibt spezielle, also gerade jetzt im Getreidebereich, sage ich mal, gibt es welche, die, wo dann eine Aminosäure, was weiß ich, sehr gering drin enthalten ist. Und wenn ich das jetzt nicht durch ein anderes ausgleiche, wo das sehr viel drin enthalten ist, dann muss ich es zusetzen, weil ich sonst zu wenig habe. Deswegen sagen wir oft erst limitierend, weil Methionin das ist, was meistens als erstes knapp wird. Und das könnte jetzt im Trockenfutterbereich durchaus der Fall sein, wenn ich da jetzt Zutaten verwende, die jetzt nicht so gängig sind. Ja, vielleicht, was weiß ich, irgendwelche Eiweißträger, Hülsen, Früchte oder sowas oder halt vielleicht bei vegetarischen Futtermitteln oder veganen Futtermitteln, da wird es sicherlich dabei sein. Und das, was du jetzt meinst mit dem Säure-Basen-Haushalt.
Ja, weil sie schreibt, es ist umstritten.
Da weiß ich jetzt nicht genau, was sie meint tatsächlich. Ja. Warum das, also
ich. Habe ich gegoogelt, dachte mir, aha, okay, das kann ja schädlich sein oder so.
Also wüsste ich jetzt nicht, es ist so, du kannst es auch. Also diese Aminosäure enthält Schwefel, ist eine schwefelhaltige Aminosäure und die wiederum säuert den Urin an. Die hat eine säuernde Wirkung. Das ist wahrscheinlich das, was du jetzt so grob gegoogelt hast. Das heißt,
man übersäuert dann oder wie? Nee.
Ja, aber also wenn ich jetzt, ich habe ein Tier mit Harnsteinen, Struvit in der Regel, da ist es so, wenn ich es schaffe, den Urin sauer zu kriegen, dann lösen die sich auf. Ah. Ja, die bilden sich im Alkalischen.
Wäre doch dann positiv.
In dem Falle wäre es positiv. Und da gibt es schon so eine Verträglichkeitsobergrenze, ja, dass ich nicht mehr als, was war das, ich glaube nicht mehr als 250 Milligramm, also ist jetzt so die therapeutische Empfehlung pro Kilo, gebe. Möglicherweise meinen Sie das, also ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Kontext das ist, aber im Trockenfutter wird es zugesetzt, wenn jetzt seltene oder fleischlose Zutaten gewählt werden, da findet man das. Oder auch bei Protein, bei eiweißreduzierten Futtermitteln, also bei Nierendiäten beispielsweise.
Vielleicht hat sie eine Katze mit einem Nierenproblem.
Vielleicht auch das, ja. Hm? Und da wäre es aber sinnvoll, das zu ergänzen. Deswegen,
hat die liebe Tina Hirsch leider nicht reingeschrieben.
Schade, vielleicht mag sie. Schreib uns doch sonst nochmal über unsere E-Mail-Adresse.
Welches Tier und eventuell welche Krankheit das Tier hat, ja.
Dann kann ich dir das gerne nochmal außerhalb des Podcasts erklären.
info@napfcheck.de?
Ja, genau.
Ja, jetzt haben wir erfahren, was die Hersteller so machen dürfen, was sie nicht dürfen. Wie sieht es denn in der Werbung aus, Julia?
Oh,
machen wir dürfen die auch machen, was sie wollen?
Machen wir eine dritte Folge? Nein, Schmarrn. Ja, also auch da, klar, das eine ist, was darfst du auf die, oder was musst du auf die Verpackung schreiben? Das andere ist halt, was darfst du über dein Futtermittel aussagen? Und
auf deren Internetseiten zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Oder Flyer oder wie auch immer. Und da sind wir wieder im Sumpf, ja. Also da findet man Sachen, das ist verrückt. Und auch hier gibt es eigentlich klare Gesetzesgrundlagen zum Verbraucherschutz, ja. Es ist zum Beispiel verboten, oder es gibt ein im Lebens- und Futtermittelgesetzbuch, Paragraph 19, das Verbot zum Schutz vor Täuschung. Das heißt, du darfst mit deinen Aussagen die Leute nicht in die Irre führen. Und eine Irreführung wäre zum Beispiel, wenn du sagst, dein Futter hat irgendeine Wirkung, die nicht bewiesen ist. Ja?
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, weiß ich nicht, mit meinem Futtermittel lässt die Haare schneller wachsen. So.
Oder glänzendes Fell.
Ja, genau. Also auch das müsstest du beweisen. Glänzendes Fell geht vielleicht schon fast in die zweite Kategorie oder in den zweiten Punkt rein bei der Irreführung. Du darfst auch jetzt nicht irgendeine Eigenschaft hervorheben, die normal ist. also die vergleichbare Futtermittel auch haben. Jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Öl hättest, mit essentiellen Fettsäuren, die wichtig sind für einen schönen Fellglanz. Und du sagst, mein Öl macht aber ein glänzenderes, mein, was weiß ich, Sonnenblumenöl oder Distelöl macht jetzt einen besonderen Fellglanz, während ein anderes das auch macht. Das dürftest du dann zum Beispiel nicht sagen. Ja? Oder mein Fleisch ist besonders toll, weil es hat so viele Aminosäuren, essentielle Aminosäuren. Mhm. Ja, es hat jedes Fleisch. Das ist eine Eigenschaft, die nun mal Fleisch an sich hat. Ja, das heißt, ich darf das dann nicht besonders ausloben.
Aber wird es denn nein. Mal wieder, genau. Außer, es wird nicht überprüft. Ist es einer irgendwie nicht der Plagiatsjäger, sondern der, ja. Der
Da ist natürlich, ich denke, so in diesem Mitbewerberbereich, ja, wenn du jetzt Mitbewerber hast und die lehnen sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster, dann kann es schon sein, dass dann einer kommt, der dann der Behörde meldet, hier können Sie da mal nachschauen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das schon. Aber sonst ist jetzt nicht so, dass da einer sitzt und Gottes Willen den ganzen lieben Tag schaut, welche Werbeaussagen du hast, ja.
Und, das heißt, es kann schon ein bisschen schön geredet werden in der Werbung.
Es kann nicht, es wird, ja. Also es sollte nicht so. Es gibt auch noch hier von wegen Schutz vor Täuschung auch noch, was du nicht machen darfst, dein Futter darf nicht aussehen wie ein Arzneimittel. Das ist auch verboten. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Probiotikum hast, das wäre ja ein Futtermittel, und kannst jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Medikament, ja, so, das aus Gründen nachvollziehbarerweise macht es durchaus Sinn, ja, weil Medikamente wiederum unterliegen natürlich auch ganz anderen Zulassungsverfahren etc. pp. Und Futtermittel sind einfach keine Medikamente. Dann haben wir auch das, wolltest du gerade auf CBD-Öl? Nein, das ist nämlich so ein Grenzbereich, ja, das hat eine pharmakologische Wirkung, ist aber kein Futtermittel, ist auch kein Lebensmittel, ist also noch in einem totalen Graubereich, weil es eigentlich nicht verkehrsfähig ist, weil es keine Definition hat, das ist definitionslos, ja, und es wird, glaube ich, dann als, was wird das, also ich glaube als Haut, als Pflegemittel, glaube ich, wird das auf dem Markt, na gut, ist jetzt auch wieder ein anderes Thema.
Es ging um 10 Punkte, glaube ich, haben wir denn alle?
Wir haben noch eine Sache, bevor wir zu den 10 Punkten kommen, muss ich noch kurz zur Werbung noch einen einhaken.
Gerne.
Gibt noch einen Paragraphen, den 20er. Verbot der krankheitsbezogenen Werbung.
Juristin verloren gegangen.
Nein, um Gottes Willen. Aber das möchte ich schon sagen, es passt zwar da rein, also du darfst keine Aussagen zu einem Futter machen, das jetzt irgendwie Krankheiten lindert oder so, wenn die nicht Folge einer mangelhaften Ernährung wären. Wir haben ja über Diätfuttermittel gesprochen. Das ist ein gesonderter Bereich. Da darfst du deswegen auch bestimmte Aussagen treffen. Aber du dürftest jetzt zum Beispiel nicht sagen, was weiß ich, Vitamin A ist gut für die Haut. Mein Futter ist besonders Vitamin A-reich, deswegen hilft es gegen Pilzerkrankungen. Das wäre zum Beispiel verboten. Mhm. Genau, das war's schon.
Ja.
Jetzt kommen wir zu den, weißt du, der Monk in mir, der folgt die Vollständigkeit und so. Ich hoffe eh, dass wir nichts vergessen
haben. Haben wir alle 10 Punkte?
Ja, genau. Lass uns mal überlegen. Wir haben nicht über alle so im Detail gesprochen, denn manche sind jetzt so nebensächlich, selbsterklärend. Ich zähle sie einfach einmal auf, oder? Nur, was es ist, ohne zu erklären.
Also zum Beispiel diese Kennnummern, ne? Zum Beispiel E330.
Das wären die Zusatzstoffe.
Ja.
Das sind sozusagen, genau, also ein Zusatzstoff hat auch eine E-Nummer, und die kann man angeben, muss man nicht unbedingt. Aber wir brauchen, jetzt gehen es einmal durch. Punkt 1, wir brauchen die Art des Futtermittels, haben wir schon gesagt. Alleinergänzung. So, die Tierart, das haben wir noch nicht gesagt. Also ist halt selbsterklärend, ob für Hund oder Katze oder manchmal für beide. Dann brauchen wir die analytischen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Fazit, glaube ich.
Ja, das ist das Fazit. Die Zusammenfassung, dass wir nichts vergessen haben. 3 ist die analytischen Bestandteile. Die Zusammensetzung, Nummer 4, die Zusatzstoffe, Punkt 5. Dann brauchen wir Fütterungsempfehlung. Wie viel davon soll ich geben? Die sachgerechte Anwendung. Dann noch ein MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, eine Chargennummer brauchen wir auch noch, eine Nettomasse, wie viel ist drin und wer hat es in den Verkehr gebracht? Damit hätten wir 10. Jetzt kommst du.
Also ich bin jetzt endgültig wirklich durch den Fleischwolf gedreht.
Und das als Vegetarier. Oh je, durch den Deklarationswolf.
Nein, was sagst du denn wirklich als, ja, nochmal als.
Wie mache ich es jetzt, meinst du?
Deine Empfehlung.
Ja. Also, ich finde es total wichtig. Schaut euch, sucht euch ein Alleinfutter aus. Eure Tiere müssen das gerne fressen. Gibt natürlich neben der Deklaration noch weitere Punkte zur Beurteilung. Wie ist das Fell? Wie ist der Output? Wie schmeckt es? Das sind Dinge, die euer Tier euch dann sagt in zweiter Instanz. Aber vom Futter her, schaut euch an, ist es ein Alleinfutter, sind Zusatzstoffe drin? Das ist schon mal das Erste. Ist es nicht drin, ist es K.O.-Kriterium, kann nicht sein, da stimmt was nicht. Ja? Dann schaut euch an, den Hersteller, ist der, wer ist das? Ja? Ist das was seriös? Wir haben gerade über Werbung, ja, tut der total, also manchmal
viel
hast du
in
ja,
die Werbung, ja
voll überzogen, ne? Ja. Und was es nicht alles kann und was es nicht alles hat, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, ja. Deswegen kann das Futter trotzdem gut sein, aber ihr habt ja jetzt auch gehört, was man darf und was man nicht darf und auch mit Hausaufgaben ist es gescheit deklariert, das gehört einfach zum Einmaleins dazu. Sagt nicht zwingend was aus, ob das Futter jetzt gut ist, aber die Sachkenntnis muss ja auch irgendwie mit reinspielen. Das sind die Orientierungspunkte, die man hat und genau, das ist so das wichtigste Fazit eigentlich, weil ansonsten die Nährwerte, ob da jetzt 25% Protein oder 26 oder 24, das sind jetzt nicht wirklich entscheidende Kriterien. Da kann ich zwar stundenlang drüber philosophieren, aber unterm Strich wären beide Gehalte bedarfsdeckend. Die FEDIAF-Guidelines, die könnt ihr euch ansehen, wenn ihr wollt. Da sind zum Beispiel so Mindestgehalte drin. Und im Einzelfall kann man natürlich auch für das Tier berechnen, weil jeder Hund, jede Katze hat auch irgendwo einen anderen Energiebedarf, ja, deswegen.
Unterschiedliche Rassen, ne? Da hattest du heute einen Fall, der Husky, der hat
ja,
einen geringeren.
Ja, heute hatten wir einen Husky, genau, der ja. hat, der eigentlich weniger Kalorien im Durchschnitt braucht. Das heißt, wir haben noch so viele individuelle Punkte und nicht jedem schmeckt es, verträgt das Gleiche. Manche haben vielleicht, was weiß ich, waren mal krank und so weiter. Also so eine Pauschalempfehlung finde ich schwierig. Ich finde es wichtig, dass man ungefähr weiß, worauf man achten muss, dass man sich auch vielleicht mal kritisch hinterfragt, ja. Was ist das alles? Nicht alles glauben, was im Internet steht, ja. Und wenn da was steht, bitte sind das Leute mit Meinung oder Leute mit Ahnung, ja. Ein wichtiger Unterschied. Und ja, ich hoffe, dass es euch ich will jetzt nicht sagen, irgendwie helfe ich jetzt auch nicht runterspielen, aber
wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an info@napfcheck.de.
Okay, Frau Bauer möchte fertig machen. Ich habe den Wink verstanden. Dann, sage ich jetzt einfach vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge dann auch wieder dabei seid. Da machen wir das Thema Herstellungsprozesse von Nass- und Trockenfutter. Was kommt da rein? Wie mache ich das?
Oh, wieder ein Thema für mich.
Ach komm.
Ach, du weißt doch, also ich war ja mal beim Tiermetzger auf dem Münchner Schlachthof und zwar für dich.
Wie für mich?
Da haben wir die Kochserie gedreht für Hund, Katze, Maus und ich musste irgendwie Hühnerherzen und was der Geier was besorgen und das war mit einer der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens, aber was tue ich alles für dich, liebe Julia?
Liebe Manu, ja. Wie schön. Aber die Folge war ja auch gut geworden. Aber ich glaube, du hast dir das Thema ausgesucht.
Kann sein.
Egal, das klären wir unter uns. Also,
ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören, ciao.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.